Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 85 unserer Wissensreise. Es geht weiter im Thema Verdauung. Und bevor wir starten, feiern wir erstmal. Miriam und Karin, herzlichen Glückwunsch. Ihr beide habt eure Prüfungen im Februar gemeistert. Und wir haben zwei tolle neue Kolleginnen gewonnen. Wir wünschen euch viel Freude beim Start in die Praxis und später mit euren Patientinnen und Patienten. Falls du denkst, oh ja, ich will es im Oktober auch schaffen, brauche aber noch ein wenig Hilfe, dann buche dir gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin. Auf www.tanjas-naturheilkunde.com hast du die Möglichkeit dazu und findest auch alle anderen Infos. Es ist übrigens nie zu früh, mit dem Training anzufangen. Deshalb kannst du dich natürlich auch gerne melden, wenn du später zur Prüfung gehst. Es kommen in letzter Zeit immer wieder Fragen, ob der Code für Meditrix noch gültig ist. Aber klar, die Wissensreise ist offizieller Kooperationspartner. Das bedeutet, du als Wissensreise-Zuhörer und Zuhörerin bekommst ab jetzt 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du zwischendurch visuelle Unterstützung und Merkhilfen brauchst, könntest du also wunderbar den Podcast mit Meditrix kombinieren. Du musst nur bei deiner Bestellung den Code Wissensreise, alles kleingeschrieben, eingeben. Falls du nicht selber suchen willst, setze ich den Link auch in die Shownotes. Du kennst Meditrix noch nicht? Dann hör mal in Folge 82 rein. Da erkläre ich ein wenig mehr dazu. Oder du schaust dir auf deren Seite ein paar Demo-Videos an. So, natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Luise, Ann-Christine, Sandra, Marit, Saskia, Sanja, Stefanie, Mira, Sophia, Cynthia, Lydia, Renate, Emily und Julia. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die ein oder die andere ja auch beim nächsten Dienstagstreffen kennen. Okay, jetzt aber los zur Kurzwiederholung zu den Gastritiden. Welche Symptome sind typisch für eine akute Gastritis? Bei einer akuten Gastritis ist die Magenschleimhaut entzündet. Das kann sich mit Völlegefühl, Druckgefühl im Oberbauch, eventuell auch Übelkeit und Erbrechen und Appetitlosigkeit bemerkbar machen. Was können Ursachen für eine akute Gastritis sein? Reichlicher Alkoholgenuss, Medikamente aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika oder auch Viren und Bakterien. Welche therapeutischen Maßnahmen können sinnvoll sein? Manchmal hilft Nahrungskarenz oder auch mal ein paar Tage Haferschleim. Dieser legt sich um die Magenschleimhaut wie ein zweiter Schutzfilm. Wenn Medikamente gegeben werden, dann Antazida oder Säureblocker. Welche Formen der chronischen Gastritis kennst du? Es gibt die vom Typ A, die autoimmunbedingt ist, die vom Typ B, die bakteriell bedingt ist und die vom Typ C, die chemisch-toxisch bedingt ist. Bringe die drei nach ihrer Häufigkeit in eine Reihenfolge. Die häufigste Form ist die Typ B-Gastritis mit 65% aller chronischen Gastritiden, gefolgt von der Typ C-Gastritis mit 30%. Und die seltenste ist die Typ A mit 5%. Wie kommt es zu einer solchen Typ A-Gastritis? Antikörper richten sich gegen die Belegzellen des Magens. Welche Zusatzsymptome zu denen der eigentlichen Magenschleimhaut können deshalb auftreten? In den Belegzellen des Magens werden der Intrinsic Factor und die Salzsäure produziert. Wenn der Intrinsic Factor fehlt, kommt es zu Symptomen der perniziösen Anämie. Die fehlende Salzsäure könnte zudem einen Eisenmangel begünstigen. Wie kommt es zu einer Typ B-Gastritis? durch das Bakterium Helicobacter pylori. Dieses Stäbchenbakterium wird fäkal-oral übertragen und produziert Toxine, die die Nebenzellen angreifen. So ist weniger schützender Schleim vorhanden, sodass die Magenschleimhaut verletzbar ist. Wie kommt es zu einer Typ-C-Gastritis? Ursachen für die chemisch toxische Form können eine langjährige Einnahme von NSAR sein, aber auch Alkohol und Nikotin. Ein Gallereflux aus dem Dünndarm schädigt auch die Magenschleimhaut. Was sind die Komplikationen einer chronischen Gastritis? Eine chronische Gastritis begünstigt ein Magenkarzinom. Außerdem kann es zu einem Ulkus kommen, bis hin zur Perforation. Und nun, wie angekündigt, eine kleine Abfrage zu den Blutwerten bei der Typ-A-Gastritis und der dadurch bedingten perniziösen Anämie. Mal sehen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Welche Blutwerte würdest du im kleinen Blutbild erwarten? Erythrozyten, Hämatokrit und Hämoglobin wären erniedrigt. MCH und MCV wären erhöht. Und die Retikulozyten wären erniedrigt. Prima, kommen wir zur letzten Frage dieser Kurzwiederholung. Wie wird die jeweilige chronische Gastritis therapiert? Bei Typ A muss Vitamin B12 parenteral substituiert werden. Bei Typ B wird eine Eradikationstherapie durchgeführt. Und bei Typ C heißt es, auf jeden Fall die schädigenden Stoffe meiden und eventuell Protonenpumpenhemmer, die das Ganze unterstützen. Sehr gut. Schauen wir uns mal noch die restliche Pathologie des Magens an. Auf dem Plan für heute stehen die Magengeschwüre und die Pylorusstenose. Beim Magengeschwür, auch Ulcus ventriculus genannt, bietet es sich an, gleich noch das Zwölffingerdarmgeschwür, das Ulcus duodeni, mit reinzunehmen. Diese beiden werden auch als gastroduodenale Ulcus-Krankheit zusammengefasst. Ja, aber was ist überhaupt ein Ulcus? Bei einem Ulcus handelt es sich um ein Geschwür und bei einem gastroduodenalen Ulcus eben einem Geschwür, also einem Wanddefekt im Bereich des Magens oder eben des Dünndarms. Dabei ist nicht nur die Schleimhaut betroffen, wie also bei der Gastritis, sondern auch die darunterliegenden Schichten. Der Defekt hat oft einen Durchmesser zwischen 0,5 und 2 cm und kann über die Submucosa hinaus bis in die Muscularis reichen. Und du kannst dir gut vorstellen, wenn dabei Kapillaren betroffen sind, dann kommt es zu mehr oder weniger großen Blutungen, die vielleicht auch den Stuhl schwarz färben. Hier hätten wir dann auch wieder einen Grund für eine Anämie. Ja, Geschwür, Wanddefekt, alles schön, aber wie kommt es zu einem Wanddefekt im Magen oder Dünndarm? Eine wichtige Ursache ist die Besiedelung mit einem kleinen Fiesling und du ahnst es vielleicht schon. Genau, dem Helicobacter pylori. Beim Magenulkus ist dieser kleine Fiesling bei ca. 80% der Betroffenen zu finden. Beim Dünndarmulkus sogar bei fast allen Patienten. Hier könntest du dir also vorstellen, dass das Ulkus eine Steigerung einer Typ-B-Gastritis ist. Warum sind es beim Dünndarm nahezu 100%? Naja, im Magen haben wir noch eine zweitwichtige Ursache, nämlich Medikamente. Die wirken sich hier sehr stark aus. Das heißt, es wäre so eine, was wie eine Fortsetzung der Typ-C-Gastritis. Und deshalb haben wir eben hier nicht 100%. Diese Medikamente führen zu einem Missverhältnis auf der einen Seite von Säure, also Magensäure oder Gallensäure, und den schützenden Substanzen Schleim und Bicarbonat auf der anderen Seite. Zu diesen Medikamenten zählen, wie du schon von der chemisch-toxischen Gastritis weißt, NSAR, also nicht-steroidale Antirheumatika, wie ASS, Diclofenac oder Ibuprofen. Sie hemmen die Produktion von Prostaglandinen, die eigentlich für die schützende Schleimhaut wichtig sind. Glukokortikoide wirken ähnlich. Sie sind allein genommen nicht ganz so kritisch für die Magenschleimhaut, werden aber beide Medikamentengruppen kombiniert, also NSAR und Cortison. Dann ist das Risiko für einen Ulkus um ein Vielfaches erhöht. So kannst du dir auch ein sogenanntes Stress-Ulkus erklären. Denn was macht der Körper bei Stress? Genau, die körpereigene Cortisolproduktion wird erhöht. Und natürlich kann auch körpereigenes Cortison zu einem Ulkus führen. Weitere Faktoren können Rauchen und Alkohol sein. Und noch eine, allerdings recht seltene Ursache für ein Magengeschwür könnte eine Hyperkalzämie sein. Wodurch könnte man die zum Beispiel kriegen? Genau, falls du das Endokrinum, also das Hormonsystem schon kennst, durch Hyperparathyroidismus. Also wenn die Nebenschilddrüse einfach zu viel Parathormon produziert und dadurch zu viel Kalzium aus den Knochen geholt wird. Kalzium triggert das Hormon Gastrin in den G-Zellen des Magens. Und so führt es dann letztlich zu einer erhöhten Säureproduktion. Durch diese Schädigungen des Gleichgewichts zwischen Säure und Schutz kommt es vor allem am Magenausgang oder kurz dahinter, also hinterhalb des Pylorus, zum Ulkus. Dann hätten wir eben einmal im Magen das Geschwür oder, wenn es danach ist, im Dünndarm. Wie sieht's mit den Symptomen aus? Naja, also manche Patienten bemerken ein Ulkus nicht. Aber im Normalfall kommt es zu Schmerzen. Beim Magenulkus zeigt sich dieser Schmerz vor allem im epigastrischen Bereich, innerhalb der Mittellinie oder etwas linksseitig davon. Und oft entsteht dieser Schmerz direkt bei Nahrungsaufnahme. Vor allem dann, wenn grobe Nahrungsbestandteile in diesem Ulkuskrater landen, also sich da reinlegen, dann gibt es natürlich mechanische Irritation und der Magen versucht, das wieder mit seiner Peristaltik rauszukriegen. Das heißt, die Schmerzen werden bei Nahrungsaufnahme oft verstärkt. Sie können aber auch unabhängig vom Essen bestehen. Beim Ulcus duodeni, also beim Zwölffingerdarmgeschwür, ist es typisch, dass es zum Nüchternschmerz kommt. Insbesondere auch nachts. Im Dünndarm wird normalerweise Bicarbonat ausgeschüttet, wenn der saure Magenbrei ankommt. Und das fehlt ja jetzt im Nüchternzustand, sodass man sich den Nüchternschmerz erklären kann. Aufgrund der Lage tritt der Schmerz hier eher etwas rechts der Mittellinie auf. Ja, weitere Symptome, also außer den Schmerzen, können durch Blutungen entstehen. Das bedeutet, du hättest auch hier wieder die allgemeinen Anämiesymptome. Oder der Patient würde vielleicht auch von schwarzem Stuhl berichten. Erbricht der Patient, kann es zu kaffeesatzähnlichem Erbrechen kommen. Wo kommt das her? Ja, wenn das Blut mit Magensäure in Verbindung kommt, dann ist das ein typisches Bild. Der Fachbegriff für Bluterbrechen lautet übrigens Hämatemesis. Was sind die Komplikationen eines Ulkus? In 10% der Fälle kann das Ulkus so weit gehen, dass die Wand komplett perforiert, also durchbricht, sodass dann eventuell sogar Mageninhalt bzw. Darminhalt in die freie Bauchhöhle gelangen kann. Legen sich andere Bauchorgane über die Perforation, wird das erstmal verhindert. Dann spricht man von einer gedeckten Perforation. Kommt es zu so einer Perforation, gibt es typischerweise einen akut einsetzenden, heftigen Schmerz, der auch ausstrahlen kann, also beim Magenulkus in die linke Schulter oder den Rücken und beim Dünndarmulkus eher in den rechten Unterbauch. Nach einem schmerzfreien Intervall kommt es unbehandelt zur Peritonitis, also zur Bauchfellentzündung. Und damit zu einem lebensbedrohlichen akuten Abdomen. Soweit sollte man es am besten nicht kommen lassen und den Verdacht auf eine Ulkusperforation als Notfall behandeln. Eine weitere Komplikation des Magenulkus ist natürlich auch hier wieder die Entartung und dadurch eine Magenkarzinomentstehung. Das schauen wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge an. Beim Ulcus duodeni ist eine Entartung sehr selten, aber was hier natürlich passieren kann, ist, dass es zu Verwachsungen und Vernarbungen kommt und dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Die Darmpassage wäre behindert. Wie diagnostiziert man einen Ulcus? Ja, lässt die Anamnese und die körperliche Untersuchung einen Ulcus erahnen, dann sollte auf jeden Fall eine Spiegelung gemacht werden. Und jetzt kannst du gerne nochmal den komplizierten Begriff dafür wiederholen. Genau, das ist die Ösophagogastroduodenoskopie. Hierbei werden meist mehrere Biopsien entnommen, um zum einen Helicobacter pylori aufzuspüren und zum anderen auch eine Entartung auszuschließen. Die Therapie hängt natürlich von der Ursache ab. Wenn Helicobacter pylori im Spiel ist, dann kennst du das Ganze schon, denn dann muss eine Eradikationstherapie erfolgen. Weißt du noch, wie sie aussieht? Genau. Meist werden zwei verschiedene Antibiotika und ein Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol oder Pantoprazol gegeben. Das würde dann Tripeltherapie heißen. Da es allerdings schon einige Resistenzen bei Helicobacter pylori gibt, wird die Therapie heute oft mit drei Antibiotika plus Protonenpumpenhemmer gemacht. Diese Protonenpumpenhemmer werden auch prophylaktisch verabreicht, wenn ein Patient über längere Zeit NSAR einnehmen muss, um eben einen Ulkus zu vermeiden. Und der Patient kann die Therapie natürlich auch unterstützen, indem er Stress, Alkohol, Nikotin und NSAR meidet. Das gilt auch für die Prophylaxe von Rezidiven, also dass das Ulkus nicht wiederkommt. Das heißt, die Patienten können sich diesen Lebensstil am besten als normal aneignen, nicht nur für die Dauer der Therapie. Gut, kommen wir zum zweiten Erkrankungsbild heute, der Pylorusstenose. Sie tritt vor allem beim Säugling auf. Und warum schauen wir uns das an? Sie ist in letzter Zeit ein beliebtes Thema in den mündlichen Prüfungen. Und darauf möchtest du schließlich gut vorbereitet sein. Also, was ist eine Pylorusstenose? Nimm das Wort mal eben auseinander. Den Pylorus kennst du schon. Genau, es ist der letzte Teil des Magenausgangs in Form eines Ringmuskels, der den Magen zum Dünndarm hin abschließt. Und Stenose? Genau, das beschreibt eine Verengung. Bei der Pylorusstenose kommt diese Verengung dadurch, dass der Magenausgangssphinkter hypertrophiert. Das bildet sich oft bei Säuglingen zwischen der zweiten und vierten Lebenswoche aus, manchmal auch noch etwas später. Wo kommt es her? Das weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass zum überwiegenden Teil Jungs betroffen sind und es auch zu familiären Häufungen kommt. Woran erkennt man das jetzt beim Säugling? Also es ist generell so, der Säugling ist unruhig und weint viel. Gut, das machen die bei vielen Dingen. Aber auch die Mimik sieht sehr gequält aus und, was das Besondere ist, sie erinnert so ein bisschen an alte Menschen aufgrund der Falten. Es kommt zu schwallartigem Erbrechen, das ist auch noch ganz wichtig, und zwar kurz nach einer Mahlzeit. Der Nahrungsbrei riecht säuerlich und ist angedaut. Das ist klar, denn er ist ja im Magen ein bisschen gewesen und sollte jetzt eigentlich in den Dünndarm weitergegeben werden. Ja, dadurch, dass der Säugling erbricht, geht sowohl Säure als auch Kalium verloren. Es kann also zu einer metabolischen Alkalose kommen und zu einer Hypokaliämie. Wenn nichts unten ankommt, dann kann auch nichts aufgenommen werden, sodass es zu Gedeihstörungen mit Gewichtsverlust kommt und natürlich auch die Gefahr einer Exsikkose droht. Außerdem könntest du natürlich die Mutter auch mal fragen, wie das mit der Windel aussieht, denn natürlich haben wir hier eine sogenannte Pseudoobstipation. Es kann ja gar nicht zu Stuhlgang kommen, wenn im Darm nichts ankommt. Die Diagnose, also hier haben wir ja schon wichtige Hinweise in der Anamnese, zum Beispiel das schwallartige Erbrechen nach den Mahlzeiten, der Gewichtsverlust und auch die Pseudoobstipation. Außerdem wäre die Palpation ein Hinweis, denn man kann den verdickten Pylorus oft olivenartig im rechten Oberbauch palpieren. und manchmal sieht man auch die Kontraktionswellen, die von der verstärkten Magenperistaltik ausgehen. In der Sonographie kann das dann auch dargestellt werden. Das macht man natürlich hier viel lieber und umgeht bei den Kleinen eine Magen-Darm-Spiegelung. Wie sieht die Therapie aus? Eigentlich kann sich diese Hypertrophie ab der 14. Lebenswoche auch von selbst wieder zurückbilden. Bis dahin kann man meist aber nicht abwarten, weil der muss ja versorgt werden, dieser ganze kleine Organismus. Und deshalb wird ein minimalinvasiver Eingriff vorgenommen, bei dem der Ringmuskel vorsichtig durchtrennt wird. Frag dich eine Mutter nach der Prognose, weil das ist natürlich schlimm, wenn so ein kleines schon operiert werden muss. Dann kannst du sie aber beruhigen und ihr erklären, dass nach der OP sehr gute Chancen auf eine schnelle Heilung bestehen. Das ist mal ein schönes Thema, um abzuschließen. Und damit haben wir auch unsere beiden Erkrankungsbilder für heute durch. Ja, ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Dann können wir überlegen, ob und wie ich dich noch besser bei deiner Prüfung vorbereiten und noch individueller unterstützen kann. Ja, denk an den Meditrix-Coupon Wissensreise, falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.